Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Durch den Absturz von Klarna und vielen Problemen mit Überschuldung von Nutzerinnen ist die Buy Now Pay Later Branche in Verruf gekommen. Doch die Fintech-Welt steht nicht still und bringt gerade mit Save Now Pay Later einen neuen Trend hervor, bei dem es um smarteres Sparen geht. In Österreich gibt es mit Monkey ein Startup, das auf Save Now Pay Later setzt. Und um über diesen Trend zu sprechen, begrüße ich jetzt recht herzlich im Podcast Martin Granik und Christian Schneider von Monkey. Herzlich willkommen.
Hi Jakob, schön bei dir zu sein.
Hallo Jakob, danke für die Einladung.
Schön, dass ihr euch heute zuschaltet, um über diesen neuen Fintech-Trend zu sprechen. Aber bevor es in Medias Res geht, stellt es euch mal selber vor und beschreibt es mal ganz kurz, wie funktioniert euer Startup Monkey?
Ja, die Idee hinter Monkey ist eigentlich relativ simpel. Also wir haben die Vision, dass wir Millionen Menschen dabei helfen, ihre Ziele und Träume zu erreichen, ohne sich dafür verschulden zu müssen. Das heißt, ganz einfach gesagt, wenn man etwas kauft, das Geld davor dafür zu haben, und wollen so eben mit unserem Save Now, Buy Later Ansatz eine verantwortungsvolle Alternative zu Buy Now, Pay Later bieten, was am Ende des Tages eine Win-Win-Situation für den Nutzer, den Konsumenten, aber auch für Unternehmen ist. Das heißt, wie funktioniert Monkey konkret? Die ganze App baut auf dem Thema Ziele auf. Das heißt, unsere Nutzerinnen geben in der App an, auf was sie sparen, vom Notgroschen über den Urlaub bis hin zum Fahrrad oder den Schullaptop für die Tochter. Man bindet dann sein bestehendes Konto an das Monkey-Konto an und kann dann anfangen zu sparen. Und wir verwenden dann verschiedenste Mechanismen von Challenges über Sparregeln, über digitale Nudges, um dabei zu unterstützen, mehr Geld für diese Ziele auf die Seite zu sparen. Und mit dem Future Boost versuchen wir auch eine Alternative zu Zinsen anzubieten. Das heißt, wir haben inzwischen in Deutschland und Österreich mehr als 350 Retail-Partner. Und wenn unsere Nutzerinnen dort die Dinge kaufen, die sie brauchen oder wollen, bekommen sie Geld zurück auf ihr Monkey-Konto als Beitrag zu ihren Sparzielen. Und wie gesagt, es ist am Ende eine Win-Win-Situation. Das heißt, unsere Nutzerinnen können ihre Ersparnisse im Jahr im Durchschnitt um mehr als 10% zum Wachsen zu bringen, indem sie einfach einen Teil ihrer Einkäufe bei Monkey-Partnern machen. Und auf der anderen Seite bekommt ein Retail-Partner einen neuen Kunden, einen loyaleren Kunden und kreiert positive Touchpoints. Denn am Ende des Tages unterstützt er seine Community dabei, finanzielle Buffer aufzubauen oder deren Ziele zu erreichen. Und das ist etwas, was im Moment gerade auch sehr interessant ist, gerade unter dem Aspekt der Corporate Social Responsibility sind wir schon davon überzeugt, dass Unternehmen, die socially responsible sein wollen, sich auch immer mehr überlegen müssen, ob es Sinn macht, Impulskäufe zu stimulieren, obwohl das Geld vielleicht heute noch gar nicht da ist. Weil das langfristig einfach sich negativ auf deren Business auswirkt.
Okay, alles klar. Also ein durchaus komplexeres Ding, dieses Save Now Pay Later. Da wollen wir uns jetzt der Reihe nach mal durchhangeln. Aber so auf den ersten Blick kann man irgendwie ganz plump mal sagen, handelt es sich dabei um eine moderne Version des Bausparvertrags oder ist es am Ende dann doch was anderes?
Ja, ich glaube, wir gehen schon ein bisschen den Schritt zu traditionellen Sparformen zurück. Also einfach lange bewährte Weisheiten, wie man muss sich Dinge leisten können, bevor man sie kauft. Das heißt, das Geld auf der Seite haben, bevor man es ausgibt. Und von dem ist es schon auch so ein bisschen eben eine digitale Version von eben dem Sparstrumpf, wo man auch im Alltag mal den einen oder anderen Euro auf die Seite legen kann, um sich dann langfristig einfach Ziele, die einem wichtig sind, erfüllen zu können.
Bei dem angesprochenen Buy Now Pay Later Trend, das ist ja vor allem 2020, 2021 durch die Decke gegangen. Klarna, ganz prominentes Beispiel, auf eine Bewertung gestiegen von, ich glaube, bis zu 45 Milliarden Dollar, dann vor wenigen Wochen abgestürzt um 85% hinunter, so auf 6,7 Milliarden Dollar. Und gleichzeitig ist die Kritik auch immer lauter geworden. Also ich glaube, der Hashtag Klarna Schulden steht ja für sich. Wie habt ihr das beobachtet? BNPL war ein großer Hype, aber wurde auch stark kritisiert. Wie seht ihr das?
Ich glaube, grundsätzlich ist ja Buy Now Pay Later nicht per se negativ, sondern wenn man es dafür nutzt, um zum Beispiel eine Notsituation zu überbrücken, wenn es um Gesundheit oder das Auto ist jetzt gerade kaputt geworden und ist für meinen Beruf unentbehrlich, dafür ist es ja grundsätzlich entwickelt worden. Das Problem ist aber einfach, dass es dann immer mehr für alltäglichen Konsum genutzt worden ist und inzwischen Studien einfach zeigen, dass es einerseits unsustainable consumption fördert, andererseits es einen immer größer werdenden Teil der Nutzer gibt, die in Zahlungsverzug geraten. Und wir haben das selber gesehen bei unseren Nutzerinnen. Da kann dann sehr schnell aus einer 15-Euro-Rückzahlung eine 50-Euro-Rückzahlung werden. Und am Ende des Tages gehen sich auf einmal diese verschiedenen Rückzahlungen nicht mehr aus. Und gerade halt jetzt im aktuellen Wirtschaftsumfeld, wo es einfach immer enger wird für sehr viele Familien, aber auch Nicht-Familien, sieht man eben genau das, was jetzt bei Klarna halt auch passiert, dass sie schon massiv unter Druck kommen, wenn es darum geht, ihre Zahlungsausfälle zu managen, weil halt ein großer Teil der Nutzer, die, wo sich in der Vergangenheit noch irgendwie ausgegangen ist, sich auf einmal nicht mehr ausgeht.
Okay, jetzt geht es im Unterschied zu Klarna und Co. Bei euch nicht darum, irgendwie sich auf Pump was zu finanzieren, sondern das Geld zuerst zu sparen und dann auszugeben, wenn man die Summe sich zusammengespart hat. Was zeigen die Statistiken, auf was sparen die User bei euch besonders gerne? Sind es die Wohnungen um hunderttausende Euro oder geht es um günstigere Sachen?
Also es geht definitiv um günstigere Sachen. War für uns auch ein sehr, sehr spannendes Learning, nachdem wir die App in den Markt eingeführt haben. Auf was sparen denn Leute wirklich? Wir sind ja ursprünglich auch mal mit der Idee gestartet, dass es mehr um Vorsorgethemen geht, mehr um längerfristige Themen, um den Aufbau von Vermögen, dann auch im Kontext von ETF-Sparplänen und solchen Geschichten, sind aber dann sehr schnell drauf gekommen, dass es unseren Nutzern vor allem darum gegangen ist, größere Anschaffungen finanzieren zu können, ohne sich dafür verschulden zu müssen. Das heißt, es geht zu 80% um sehr konkrete Dinge, auf die unsere Nutzerinnen sparen. Das prominenteste Sparziel, auch während der Pandemie, war immer noch der Urlaub, ist ja auch die größte Konsumausgabe der meisten Menschen in jedem Jahr, aber eben von Sportgeräten bis Wohnungseinrichtung bis zum Notgroschen, also quer über das ganze Spektrum Ziele, die vor allem so in dieser Vorlaufzeit von 1 bis 4 Jahren sich abspielen. Und wir sehen jetzt natürlich auch durch die gespannte wirtschaftliche Situation, durch Inflation, dass sich auf der einen Seite die Sparquote unserer Nutzer nicht verändert hat, aber dass sich natürlich die Widmung der einzelnen Sparziele dann doch ein Stück weit von klassischen Wants, also eher ambitionierten Sparzielen, die man sich gönnen möchte, hin verschieben zu täglichen Notwendigkeiten, also die Betriebskosten, die Versicherungsrechnung und solche Dinge.
Okay. Und jetzt, du hast das wirtschaftliche Umfeld natürlich angesprochen. Wir haben natürlich eine sehr harte Teuerung gesehen, also die Inflationsrate, da muss man leider sagen, die wird wahrscheinlich heuer sogar noch bei 10% irgendwo landen. Gleichzeitig EZB sehr spät reagiert, Erhöhung des Leitzinses kam erst vor wenigen Wochen. Wie stellt sich die Situation aus eurer Sicht dar? Weil eigentlich möchte man ja meinen, das ist ein Umfeld, das förderlich für SafeNow-Pelete ist, oder?
Also grundsätzlich schon. Wir haben natürlich eine sehr spezielle Situation aktuell. Also du hast angesprochen, die EZB hat spät mit der Zinswende reagiert. Auf der anderen Seite natürlich auch ein Umfeld, wo die Teuerung sehr stark getrieben ist durch Energiepreise, durch Preiserhöhungen im Lebensmitteleinzelhandel, wo jetzt auch Geldpolitik eben nur bedingt die Inflation bekämpfen kann. Und wir haben auch eben versucht, nachdem wir eben sehen, dass bei unseren Nutzern eben vor allem das Konsumverhalten ausschlaggebend ist fürs Sparen, dass wir das Thema Sparen ein Stück weit auch von Zinsen lösen. Man sieht ja in der Vergangenheit auch, dass die Attraktivität des Sparens immer stark vom Zinssatz abhängig ist, oder? Also es war immer, also auch wir haben auch von unseren Nutzern in den letzten Jahren häufig die Aussage gehört, Sparen rentiert sich nicht mehr. Bei Nullzinsen, wieso soll ich sparen? Die Frage ist, was ist die Alternative dazu? Ist die Alternative dazu unbewusster Konsum? Dann ist Sparen auch in der Nullzinsumgebung die bessere Alternative. Und wir wollten uns halt auch mit unserer Proposition ein Stück weit lösen davon, dass die Zinsen jetzt der ausschlaggebende Grund sind, um für etwas zu sparen, sondern am Ende geht es um ein konkretes Ziel und dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, da spielt die Rendite oder der Zinssatz eigentlich eine untergeordnete Rolle. Ich bin am Ende happy, wenn ich mein Ziel erreiche, in den Urlaub fahren kann, mir mein neues E-Bike gönnen kann und auch wenn ich 10% Rendite erwirtschaftet habe, aber am Ende mein Ziel nicht erreiche, dann spielt es am Ende auch also keine Rolle im Sinne von, steigert jetzt die Happiness des Kunden nicht.
Mm-hmm. Du hast es auch gerade angesprochen, Sparen galt ja, oder das Sparbuch galt ja in den letzten Jahren als sehr unattraktiv. Also bei 0% Zinsen haben sich natürlich viele Leute gefragt, warum man sich das überhaupt antun soll. Jetzt ist es so, dass die Leitzinsen wieder angehoben werden, aber die Differenz zwischen 1-3% fürs Sparbuch und 10% Inflation ist ja dann doch eine große. Gibt es irgendwelche Tricks, wie man das ausgleichen kann? Also wie kann man quasi diese Inflation irgendwie, diese 10%, 9%, 8%, wie kann man die ausgleichen?
Der Zeithorizont unserer Sparziele liegt so im Bereich 1-4 Jahren. Und da ist es halt leider so, dass das Thema Inflation muss man zum Teil einfach auch in Kauf nehmen, weil für einen Ziel in 3 Jahren es einfach auch nicht sinnvoll ist, das Ganze zu investieren am Kapitalmarkt. Wie wir es eben versuchen auszugleichen, ist, dass wir uns anschauen, wo geben denn unsere Nutzerinnen heute Geld aus und versuchen dort gezielt Partner aufzubauen. Und sie bekommen eben bei unseren Partnern dann 5-10% zurück wieder auf ihr Konto, oder? Und das ist schon etwas, was wir jetzt einfach sehen, dass wir auch, wir haben eben Partner in so in 2 großen Kategorien, oder? Die eine Kategorie ist immer zu den Zielen unserer Nutzerinnen gelinkt, oder? Im Bereich Travel, Living, Electronics. Und dann haben wir eine Kategorie, die nennen wir Daily Necessities. Da geht es eben um Lebensmittel, um Drogerieprodukte, um Kleidung. Und was wir halt einfach sehen, ist, dass im Moment diese Kategorie sehr, sehr gut funktioniert, weil eben Leute dann wirklich durch ihren Einkauf der Drogerieprodukte, Pharmacy-Produkte wieder Geld zurückbekommen auf ihr Sparkonto und so, das so zum Teil eben dann das Thema Inflation kompensieren. Und dort darüber auch deutlich mehr bekommen, als man klassisch an Zinsen bekommt auf dem Sparbuch.
Und vielleicht noch ergänzend, um auch so ein bisschen diese Kniffe anzusprechen, die du erwähnt hast, Jakob. Ich glaube, eine Sache ist schon sehr, sehr auffällig, dass sich anhand von amerikanischen Studien zeigt, dass sich Impulskäufe dramatisch erhöht haben. Natürlich auch durch veränderte Konsumentenpräferenzen, vermehrtes Online-Shopping, das natürlich in der Pandemie jetzt auch in Bereiche unseres Lebens reingeflossen ist, die zuvor eine vom stationären Handel bedient worden sind. Und hier sieht man einfach, dass mit einem Anteil von über 300 US-Dollar in Amerika das ganze Thema Impulskäufe, die Sparquote und am Ende dann auch die Ausgaben von Menschen dramatisch beeinflusst. Und ich glaube, hier im am Ende des Tages geht es darum, sich einfach die Zeit zu nehmen, nochmal ein wenig zu reflektieren, ob man diese Anschaffung überhaupt machen muss. Und wir sind jetzt in einer Instant Gratification Gesellschaft angekommen, aber interessanterweise seit dem letzten Jahr durch die ganzen Probleme in globalen Supply Chains sind diverse Sachen, die bei uns jetzt mit Amazon und Co. meist am nächsten Tag geliefert worden sind, haben jetzt Lieferzeiten wieder von einigen Wochen bis Monaten. Das gibt uns auch als Konsumenten die Möglichkeit, nochmal zu reflektieren, ob ich diese Anschaffung wirklich machen muss. Und wenn man eben sich diese 300 US-Dollar mal vor Augen führt, dann ist das schon ein Potenzial, mit dem man auch durch bewussteren Konsum, auch diese Teuerungen bei den Energiepreisen an der Zapfsäule im Lebensmittelumfeld dann auch kompensieren kann.
Mhm. Wo kommt eigentlich dieser Save Now, Pay Later Trend her? Ich lese es jetzt in den letzten Wochen, Monaten vermehrt, dass bei euch, bei Startups international, das plötzlich so ein Thema ist. Wo kommt das her?
Ja, das ist ganz witzig, dass wir schon von Save Now, Buy Later schon intern relativ lang sprechen, aber es nach extern eigentlich relativ wenig kommuniziert haben, weil dieser Begriff so noch nicht wirklich bekannt war, oder? Und das Ganze ist jetzt massiv aufgekommen durch eine sehr große Investitionsrunde in den USA, Accrue Savings, die eben 25 Millionen Dollar geraced haben und die eben sehr stark dann diesen Begriff Save Now, Buy Later dann irgendwie in dieser Szene auch etabliert haben und deshalb wir den jetzt auch immer mehr nach außen verwenden. Das System von Save Now, Buy Later ist ja grundsätzlich sehr, sehr alt. Also auf Dinge zu sparen, bevor man Geld ausgibt, ist schon sehr alt. Und auch dieses System des Accrue Savings verwendet, kommt zum Beispiel aus dem asiatischen Bereich, wo zum Beispiel in Indien schon seit vielen Jahrzehnten man, um die Hochzeit zu finanzieren, schon sehr früh angefangen hat, immer wieder den Lieferanten einer Hochzeit sozusagen Geld zu geben und anzusparen, oder? Und dieses Thema Save Now, Buy Later, da gibt es eben jetzt mehrere Player, die sich diesem Thema von unterschiedlichen Richtungen einfach nähern. Also unser System ist leicht anders als das von Accrue Savings und in Indien gibt es eben auch einige Player, die das jetzt immer stärker digitalisieren und ja, man wird dann sehen, was auch vom Konsumenten dann am besten angenommen wird.
Also man kann definitiv sagen, es ist ein globaler Trend, offenbar in Indien irgendwann mal aufgekommen, in den USA Riesenmärkte und mit euch in Österreich gibt es jetzt auch einen Player, der auch eine Finanzierungsrunde bekommen hat. Also ihr habt es ja auch kürzlich bekannt gegeben, 1,5 Millionen Euro. Erzähl mal ein bisschen was über die Finanzierungsrunde. Was ist da mit dem Geld geplant?
Einerseits planen wir natürlich weiterhin Wachstum. Einerseits Wachstum auf der Nutzerinnenseite, andererseits Wachstum, wenn es um unsere Retail-Partner geht. Das heißt, dort gezielt neue Partner anzuborden, die relevant auch für unsere Nutzerinnen sind. Und andererseits planen wir den Launch, wir nennen sie Smart Money Payment Card, wo es eben darum geht, dieses Businessmodell, dieser Future Boost, also dieses Geld, das man zurückbekommt bei seinen Einkäufen von E-Commerce auch in den stationären Handel zu skalieren. Und dort das Onboarding von Partnern, das ist einfach etwas komplexer, länger, als es im E-Commerce der Fall ist. Und haben dort eben auch gezielte Hires geplant, um dieses Partnernetzwerk weiter aufzubauen und zu managen für Monkey.
Das heißt, ihr seht euch als eigentlich Vermittler zwischen Endkonsumenten und Händlerinnen, die auf möglichst smarte und sparsame Weise wahrscheinlich zusammenzubringen. Wie schaut es da auf Händlerseite aus? Welchen Vorteil haben die, bei so einem System mitzumachen? Also ich habe das ja auch schon durchklingen lassen, am Beispiel der Hochzeit, aber vielleicht kann man das nochmal auf den Punkt bringen.
Ja, also ich glaube, es kommt ganz drauf an, was der Händler dann wirklich anbietet, welches Produkt und welche Dienstleistung. Der Martin hat es vorher schon kurz angesprochen, wir teilen so in diesen Daily Necessities Bereich ein und in unsere Sparziele. Und ich glaube, der Anreiz für Händler an unserem System teilzunehmen, ist sehr unterschiedlich zwischen diesen zwei Kategorien. Also bei den Daily Necessities, wo ich relativ häufig für kleinere Beträge bei einem Händler Geld ausgibt, ist definitiv das Thema Loyalität etwas ganz, ganz Wichtiges. Man sieht ja auch jetzt in Zeiten der Teuerung im letzten Monat auch Rückgänge im Lebensmittelhandel, wo natürlich das Sichern der Share of Wallet für jeden Händler top of mind ist. Am Ende geht es darum, dass der Kunde häufig bei diesem Händler einkauft, dass er eine vernünftige Warenkorbgröße dort einkauft, damit der Händler sich Umsatzwachstum sichern kann. Und da sehen wir halt natürlich über das Erzeugen von positiven Konsumenten-Touchpoints, gerade im Bereich Loyalität, ein Kriterium, wo sich ein Händler von der Konkurrenz abheben kann. Auf der anderen Seite ist es gerade bei den Sparzielen sehr, sehr spannend, auch sehr früh in diesem Purchasing-Funnel sich als Unternehmen positionieren zu können. Man weiß ja, dass eben Kaufentscheidungen, wo es jetzt eben um größere Beträge gibt, selten spontan getroffen werden. Das heißt, von dem Zeitpunkt, wo eine Nutzerin sich entscheidet, in den Urlaub fahren zu wollen oder sich ein neues E-Bike anzuschaffen, da fängt dieser Purchasing-Funnel an schon zu laufen. Das heißt, ich informiere mich, ich gehe mal auf eine Google-Suche, schaue mir mal an, welche Brands bieten da spannende Produkte in dem Umfeld an. Und da gibt es recht signifikante Vorlaufzeiten bis zur effektiven Kaufentscheidung. Und wir bieten durch die Integration von unseren Partnern auf der Plattform an, dass man sehr, sehr früh schon als Händler in diesem Consideration-Set von einem Nutzer top of mind ist und am Ende des Tages dann auch eine sehr, sehr stark erhöhte Kaufwahrscheinlichkeit am Ende erzielt. Das heißt, wir haben eben bei unseren Sparzielen im Schnitt eine Vorlaufzeit von 12 Monaten, wo der Händler sein Angebot bereits an interessierte Kunden positionieren kann in der App.
Okay, aber wenn ich jetzt so ein Sparziel für mich beschließe mit eurer App oder vielleicht auch bei anderen Angeboten, ich zahle dieses Geld ein, es landet auf einem Konto, was passiert in der Zwischenzeit mit dem Geld? Man muss ja vielleicht auch nochmal betonen, das ist ja jetzt nicht dann gebunden an den Kauf des E-Bikes, also man muss es ja am Ende dann nicht genau für das ausgeben, aber vielleicht könnt ihr das mal ein bisschen beschreiben, was passiert mit dem Geld in der Zwischenzeit.
Genau, das Geld liegt auf einem Konto, das auf den Namen des Nutzers bei unserer Partnerbank liegt. Das kann jederzeit ausbezahlt werden, das heißt, es ist nicht an einen bestimmten Händler gebunden. Unsere Nutzer haben eben meistens verschiedenste Sparziele, auf die sie sparen, und was man schon sieht ist, das ist ja psychologisch ist das ein Prinzip, das sehr gut bekannt ist, dass wenn etwas ein Mascherl hat, einen Namen trägt, die Wahrscheinlichkeit, dass das Geld dann auch dafür verwendet wird, höher ist, als wenn es einfach irgendwo gesammelt auf einem Girokonto liegt. Das heißt, wenn jemand ein Ziel hat, das Notgroschen heißt oder ein Ziel hat, das Laptop für die Tochter heißt, dann tut man sich einfach auch härter, das Geld rauszunehmen und für was anderes zu nehmen. Nichtsdestotrotz haben wir gerade jetzt auch während Corona ganz viel Feedback bekommen, dass Nutzerinnen sich wirklich bedankt haben, auch weil sie gesagt haben, sie haben gespart für einen Urlaub, dann ist Kurzarbeit gekommen, sie haben ein paar hundert Euro weniger verdient und waren total froh, dass sie diesen Puffer dann einfach gehabt haben, den sie dann kurzfristig für was anderes nehmen haben müssen. Also, ja.
Okay. Alles klar, super. Das heißt, der Händler hat jetzt nicht die hundertprozentige Gewissheit, dass ich dieses E-Bike dann am Ende wirklich kaufe, aber die Wahrscheinlichkeit steigt.
Genau. Genau. Und das ist auch, da unterscheiden wir uns zum Beispiel von Accrue Saving. Bei Accrue Saving, die gehen es so an, dass dort wirklich das Geld auf einem Sparkonto gewidmet für einen Händler liegt, was bestimmt für den Händler einen gewissen Vorteil hat, wo wir aber einfach davon überzeugt sind, dass das für den Nutzer gewisse Inflexibilität birgt, von der wir einfach glauben, dass es die Usability negativ beeinträchtigt. Und da haben wir uns bewusst dafür entschieden, das Geld nicht bewusst an einen Händler zu linken im Sinne unserer Nutzerinnen.
Und vielleicht da auch ganz kurz ergänzend noch, vielleicht einfach die Unterscheidung zwischen Save Now, Buy Later und Save Now, Pay Later. Also wir haben ja immer diesen Gedanken von Save Now, Buy Later forciert. Accrue Savings geht jetzt mehr in die Payment-Richtung, wo es auch darum geht, dieses Thema dann entsprechend am Point of Purchase oder eben auch auf der Webseite als neue Bezahlmethode positionieren zu können. Was natürlich langfristig sehr, sehr spannend ist, aber was natürlich auch hohe Komplexität mit sich bringt, große Integrationsaufwände bei den Händlern. Und bei uns geht es jetzt vorwiegend mal darum, dass wir dieses ganze Konzept eines Save Now, Buy Later mal validieren und am Markt positionieren, bevor man dann nächste Schritte in den Bereich reingeht. Und man sieht natürlich auch, dass, wenn man sich zum Beispiel die Partner ansieht von diesen Playern, dass es bei manchen Produkten und Dienstleistungen einfacher funktioniert, wo weniger Preisdynamik vorhanden ist. Ich denke mal, für ein neues Smartphone praktisch undenkbar mit dieser Dynamik, die bei den Preisen besteht, dass man dann einen Sparplan auf 6 bis 12 Monate anlegt für solche Produkte, die jetzt einfach schwer prognostizierbar sind.
Okay. Lasst uns noch zum Abschluss einen Blick in die Zukunft werfen. Also wir haben schon gesagt, Buy Now, Pay Later, das war ein großer Hype, vor allem 2021. Jetzt kommen die Save Now, Buy Later oder Save Now, Pay Later Startups daher. Kann das größer werden als diese BNPL-Branche derzeit ist oder was sie mal war?
Also ob es größer, also wir sind natürlich davon überzeugt, dass es da einen sehr, sehr großen Markt dahinter gibt und zum Glück auch unsere Investoren. Und am Ende des Tages geht es ja weniger um ein, wie soll ich sagen, die konkurrieren miteinander. Es ist auch sehr stark eine Zielgruppenfrage, oder? Es gibt eine Zielgruppe, die stärker durch Instant Gratification getrieben ist. Die wollen ein Produkt jetzt haben, egal ob sie das Geld haben oder nicht. Andererseits gibt es aber auch eine sehr große Zielgruppe und gerade wenn man sich jetzt so die jüngere Generation anschaut, Gen Z und so weiter, die das ganze Thema Konsum schon auch, wie soll ich sagen, mehr unter einer Sustainability-Perspektive sich anschauen und schauen, was ist wirklich Sustainable Consumption, oder? Und nicht nur, wenn es darum geht, ökologisch, ist das Unternehmen sozusagen ökologisch auch, stehe ich da dahinter, sondern auch, wenn es wirklich darum geht, um meine eigenen Einkaufsmuster. Und von dem her glauben wir, dass das Märkte sein können, die einfach miteinander koexistieren.
Ja. Alles klar. Noch eine allerletzte persönliche Frage an euch beide. Was steht auf euren Sparzielen drauf? Worauf spart ihr persönlich?
Ah ja, natürlich das Thema Urlaub ist bei mir immer ein Sparziel. Ich spare auch immer auf das Tiroler Freizeitticket, mit dem man dann alle Bergbahnen nutzen kann. Und für die Tochter spare ich zum Beispiel mit den Oma und Opa zusammen auf ein Weihnachtsgeschenk, das wir zusammen kaufen. Also ich habe so 5, 6 Sparziele, auf die ich so nebenher spare. Manche wichtiger, manche mehr so nice to have.
Okay. Christian, bei dir?
Also bei mir war bis vor kurzem eine Norwegenreise ein Sparziel. War sehr schön, nach der Corona-Zeit einen etwas abenteuerlichen Urlaub mit der Familie wieder verbringen zu können, mit dem Geld, das man sich über die Monkey-App schon auf die Seite geschafft hat, über die letzten 2 Jahre. Und Sport ist bei mir immer ein Thema. Dieser mentale und körperliche Ausgleich neben dem Startup-Unternehmertum ist immer ganz wichtig. Deswegen auch ein neues Mountainbike, das dann bald angeschafft werden soll.
Alles klar, super. Na gut, dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg mit dem Startup und mit den Sparzielen. Martin und Christian, vielen Dank fürs Interview.
Danke dir, Jakob.
Danke, Jakob.